Bevor ich zu der Predigt komme, möchte ich euch mit euch ein Zeugnis teilen. Zeugnis ist was Gutes, was Gott gemacht hat und was einfach übernatürlich ist, was man miteinander erzählt, um sich im Glauben zu ermutigen und zu bestärken. Gestern war ich spazieren mit einem polnischen Pastor, der gerade bei meinen Eltern zu Besuch ist. Und er hat mir erzählt, dass sie gerade eine Gemeinde gründen in Polen, in einem kleinen Ort. Den kenne ich zufälligerweise, weil dort einer meiner Onkels gewohnt hat. Und so haben wir unsere Kindheit immer wieder dort verbracht, in so einem kleinen Ort in den Bergen. Sehr schön. Aber es war immer schwierig, dort irgendwie Gemeinde zu gründen, weil die Stimmung immer dort gegenüber Christen schwierig war. Und dieser Pastor hat erzählt, dass er in dieser Stadt schon immer guten Draht hatte zu dem Bürgermeister. Und sie haben sich irgendwo im Kulturzentrum getroffen. Aber wie das halt so ist, als Freikirche, du bekommst den Saal, wenn kein anderer will. Und wenn irgendein lukrativer Mieter kommt, dann wirst du irgendwo aufs Dorf geschickt mit dem Gottesdienst. Natürlich schwierig, Gemeinde aufzubauen, wenn die Gemeinde nie sonntags genau weiß, wo sie sich trifft. Und so haben sie schon seit langer Zeit nach einem Gebäude gesucht. Und sie haben so ein Gebäude gesehen, eins gesehen, das ihnen gut gefallen hat. Und sie haben versucht, da in Kaufverhandlungen zu treten. Und irgendwie ist das nichts geworden. Und dann haben sie ein anderes Gebäude gesehen, das sah richtig gut aus. Richtig groß, hätte echt Potenzial. Und sie haben den Bürgermeister mal drauf angesprochen und haben gemeint, wem gehört das Haus? Und der Bürgermeister hat gesagt, ja, ich schaue nach. Und es ist nichts passiert. Und 2 Monate später trifft er wieder irgendwo den Bürgermeister und redet mit ihm und sagt, ja, haben Sie es jetzt rausgefunden? Ja, ich schaue nach. 3 Monate vergehen und schon wieder sieht er den Bürgermeister, ja, und sagt, ja, haben Sie es jetzt endlich mal rausgefunden, wem dieses Haus gehört? Und er war so ein bisschen peinlich erwischt. Und so geht er dann mit ihm aufs Amt und sagt zu der Sachbearbeiterin, können Sie dem Herrn Pastor mal kurz raussuchen, wem das Haus gehört, weil er möchte das kaufen. Und sie schaut nach und sagt, es gehört niemandem. Ja, wie, es gehört niemandem? Ja, es ist quasi an den Stadt zurückgefallen und es ist gerade eine Zwangsversteigerung. Und der erste Zwangsversteigerungstermin war schon da. Und dann, okay, und wann ist der nächste Zwangsversteigerungstermin? Ja, der ist nächste Woche. Und der ist dann nach Hause gegangen, hat sich schlau gemacht und guckt ins Internet und sieht die Immobilie mit polnischen 1 Million Zloty. Das ist durch 4 ungefähr 250.000 Euro. Für eine Immobilie, wo man was reininvestieren muss auf dem Dorf, das ist eine Menge Geld. Was er aber nicht wusste, ist, bei der ersten Zwangsversteigerung zu diesem Preis ist niemand gekommen. Und so ging es dann quasi in die zweite Zwangsversteigerung und dann haben die einfach gesagt, wir wollen das Ding loshaben, wir setzen das für 42.000 rein. Also statt 1 Million, 42.000 Sorte. Aber sie hatten keine Zeit, das im Internet zu aktualisieren. Das heißt, im Internet stand immer noch die Million drin. Also die haben eine Internetseite, wo man quasi dann reinstellen muss. Demzufolge kam niemand zu der Zwangsversteigerung, ja. Und die Gemeinde konnte das Gebäude quasi für 42.000 schießen. Also ein Gebäude mit 300 Quadratmeter Grundfläche, also pro Stockwerk, und 1.000 Quadratmeter außen, ja. Und das Interessante war, als sie dann gesprochen haben, ja, wie ist es dazu gekommen, haben sie ganz viele Leute getroffen, die gesagt haben, Mensch, wir wollten das Gebäude kaufen für ein Café. Aber diese 1 Million hat uns abgeschreckt. Und dann jemand anders hat gesagt, genau das Gebäude wollte ich kaufen, und zwar in dem Erbe, was ich von meiner Tante bekommen habe. Und das Erbe habe ich eigentlich schon, aber die Gerichtssachen sind noch nicht so weit, dass ich es noch nicht habe. Weil hätte ich das gehabt, hätte ich das Geld genommen, hätte das Gebäude erworben. Ja? Und so war das eigentlich echt einfach eine Sache Gottes, dass sie als Gemeinde dieses Gebäude erwerben konnten und das jetzt quasi renovieren können. Und wo du einfach sagen kannst, das sind so Dinge, die macht Gott. Ja? Die macht Gott möglich. Das Interessante, dieses Gebäude hat eigentlich eine ganz zwiespältige Geschichte. Denn zuletzt war es eigentlich ein Vergnügungshaus, kann man sagen. Ja? Und naja, sagen wir so, nicht alle Kirchen sind ganz froh, dass eine Freikirche dort ein Gebäude bekommen hat. Ne? Manche haben auch gesagt, ihnen wäre es lieber, sie wäre bei der alten Verwendung geblieben. So am Rande. Aber der Bürgermeister ist wirklich den Offenen und sagt, hey, wir freuen uns, dass ihr kommt, wir freuen uns, dass ihr an einen Ort, wo auch viel Trostlosigkeit und viel Alkoholismus und viel Arbeitslosigkeit ist, ja, dass ihr mit einer neuen Botschaft kommt, mit einer Botschaft der Hoffnung. Ich habe gedacht, Gott, es ist so gut, dass die Gemeinde nicht vorher beim zweiten Termin zugeschlagen hat. Ja. Es ist eigentlich so gut, dass es auch hinausgezögert wurde vom Bürgermeister, ja, dass sie quasi in der Warteschlange geblieben sind. Also es hat irgendwie alles seine Richtigkeit. Ne? So oft erwischen wir uns, wenn wir auf etwas warten müssen, dann ärgern wir uns, gell? Wir hätten ja immer gerne alles sofort. Wenn wir sehen etwas, das passt, wir hätten es gerne sofort. Und als der Pastor das dann gekauft hat, ich meine, der Kaufpreis war ja wenig, die Renovierung kostet ein ganzes Stück mehr, dann hat er sich gefragt, Gott, habe ich es jetzt richtig gemacht? Habe ich jetzt richtig gewirtschaftet? Und dann hat er den Verkäufer von der ersten Immobilie, wo sie kaufen wollten, getroffen. Und er fuhr gerade mit einem neuen Auto und sagte, hey, du hast ein neues Auto. Er sagte, nee, das ist kein neues Auto, es ist ein 5 Jahre altes Auto. Dann fragte er, was hast du für das Auto bezahlt? Sagte 60.000. Dann hat er gesagt, okay, ich weiß, der Preis war okay. Ja. Ich habe für 40.000 quasi ein neues Gemeindehaus gekriegt. Ja. Und er hat für 60 ein 5 Jahre altes Auto. Wer weiß, ob das noch 5 Jahre lang hebt. Ja. Also da war sein Herz auch irgendwo beruhigt zu sagen, hey, wir haben wirklich gut investiert. Ja. Wir haben wirklich was Gutes für die Zukunft geschafft und können da auch Räume vermieten, vielleicht an irgendein Café oder irgendwas, wo Leute sich treffen, wo irgendwie in der Stadt was weitergeht. Es gab ja so Lebensmittelläden, aber die sind alle zugemacht wegen großen Discounter, der aufgemacht hat, wie das halt so ist. Das Stadtleben ist quasi da so ein bisschen zum Erliegen gekommen. Ich bin schon gespannt, mal, wenn ich wieder in Polen bin, da mal durchzufahren und schauen, was die so treiben. Ich habe gedacht, hey Gott, du bist gut. Ja? Du versorgst mit allem, was wir brauchen, auf unterschiedliche Wege. Und wenn wir warten, ist es manchmal aus unserer Sicht aus ein Verlust, gell? Wir hätten ja gerne immer alles richtig, auch wenn wir zum Arzt gehen. Wir hätten gleich immer alles. Und manchmal sagen die, warte mal, überleg mal und mach. Und manchmal ist das Warten und Überlegen was Gutes. Manchmal kommt was Besseres. Aber wir müssen das oft lernen noch. Zu Predigt. Was mir auf dem Herzen liegt, ist uns zu fragen, da kommt auch ein Bild dazu, was macht uns zufrieden? Was macht uns zufrieden? Einer Studie zufolge hat man herausgefunden, wenn man einem Arbeiter eine Gehaltserhöhung gibt, hält der Effekt maximal 3 Monate an. Also die Zufriedenheit. Wisst ihr, was nämlich das Blöde ist? Er findet immer irgendjemanden in irgendeiner Abteilung, der mehr verdient. Oder wenn du mal richtig Krieg haben willst in einer Abteilung, also angenommen, alle haben denselben Stand, gib einem einzigen eine Gehaltserhöhung und lass die anderen mitbekommen, dass der die Gehaltserhöhung bekommen hat. Man hat sogar Studien gemacht und hat festgestellt, Leute würden lieber in derselben Abteilung weniger verdienen wie bisher, als dass jemand anders eine Gehaltserhöhung bekommt. Sowas kann man untersuchen. Ist schon verrückt, oder? Ist schon verrückt. Oder als Geschwister sagst du, lieber kriege ich ein Geschenk weniger zum Geburtstag, anstatt dass mein Bruder immer eins mehr kriegt als ich. Schon crazy, ja? Schon verrückt, Zufriedenheit, womit das zusammenhängt. Und Gott sagt, nee, mach das anders. Ich will dir neue Augen schenken. Ich will dir neue Sicht schenken auf die Dinge. Ich will dich so verändern, sagt Gott, dass du zu dem Menschen, der mehr hat, hinschaust und dich mitfreust. Die dicken Autos fahren, die dicken Häuser, die mal so mit dem Goldlöffel gefuttert wurden, ne? Was man so sagt im Volksmund. Dass man mal zu diesen Menschen raufschaut und sagt, hey, ich freue mich mit dir. Ich freue mich mit dir. Ich gönn's dir. Es ist klasse. Mensch, dass du wirtschaftlich keine Sorgen hast, das ist klasse, dass man sich mal mitfreut. Und auf der anderen Seite zu Menschen, die weniger haben wie wir, die vielleicht schlechter gestellt sind wie wir oder die man vielleicht sogar als Schmarotzer sehen würde, dass man nicht auf sie herabschaut und sagt, naja, die könnten ja mal auch mal was machen, ne? Die können ja auch mal was produzieren, die können ja auch mal was für unser Volk tun, nicht nur auf der Tasche liegen. All das, womit jetzt gerade die ganzen Wahlplakate vollgeklatscht sind. Ich finde, die Wahlplakate sind, da geht es ja gar nicht darum, wofür jemand ist, sondern es geht eigentlich nur dafür, darum, wogegen man ist, oder? Und wovor man Angst hat. Und ich merke, das sind ganz andere Augen. Gott hat ganz andere Augen, die er uns schenken möchte. Er möchte uns zufriedene Augen schenken. Und wir könnten eigentlich in unserem Land richtig zufrieden sein. Das ist meine These. Eigentlich, ich würde sogar nur weiter zuspitzen, wir könnten ja eigentlich mit der Politik, die wir haben, auch zufrieden sein. Wir können auch den Tag rumbringen, ohne uns über jemanden zu beschweren. Behaupte ich einfach. Es ist nur die Frage, welche Augen wir haben, gell? Welche Sicht wir auf die Dinge haben. In der Bibel lesen wir im Lukas-Evangelium, Kapitel 11, Vers 34, da wird von klaren Augen gesprochen. Und das Gegenteil von klaren Augen sind irgendwie getrübte Augen, Augen, die nicht so gut sehen, Augen, die etwas übersehen. Ein klares Auge lässt das Licht in deine Seele dringen. Doch ein schlechtes Auge sperrt das Licht aus und stürzt dich in Dunkelheit. Achte darauf, dass das Licht, das du hast, nicht Dunkelheit ist. Also wir könnten auch sagen, Dunkelheit ist, wenn du dir nur bestimmte Nachrichtensender anschaust oder wenn du nur bestimmte Zeitung liest, keine Ahnung, lies mal die neue Revue oder diese ganze Klatschpresse. Ich meine, es wird nie Klatsch über gute Dinge gemacht, oder? Im Klatsch wird nicht gesagt, guck mal, die haben eine funktionierende Ehe, ist das nicht klasse, super? Und 5 Tipps, wie man noch glücklichere Ehe hat. Ne? Das heißt, die hat den betrogen mit dem und hier und da. Das ist nichts, was dein Auge klarer macht. Das ist nicht, was deine Sicht positiver oder klarer, heller macht. Das ist so, achte darauf, dass das Licht, das du hast, nicht Dunkelheit ist. Wenn du vom Licht erfüllt bist und keine Bereiche mehr dunkel in dir sind, dann wird dein ganzes Leben leuchten, als würde ein strahlendes Licht auf dich scheinen. Finde ich ein wunderschönes Bild. Sorg dafür, dass du dir Licht reinholst. Manchmal müssen wir auch Dinge abstellen, gell? Vielleicht, manchmal ist vielleicht Nachrichten weniger schauen besser. Ich habe ja gestern diesen Skandal mit Österreich und so weiter verfolgt, habe mir dieses Video mal kurz irgendwie angehört. Ganz ehrlich, mein Leben besser gemacht hat es nicht. Ich weiß jetzt nur, wie betrügerisch noch ein Politiker ist, aber ganz ehrlich, also es hat kein Licht in mein Leben gebracht, mich damit zu beschäftigen. Es hat mich mehr gefreut, wenn man einen Politiker dabei erwischt hat, wie er Gutes gesprochen hat über seine Mitleute, ja, oder wie er Gutes über seine Frau spricht. Aber wir machen ja viel mehr so mit Dreck, Wäsche waschen und den zum Sturz bringen und so. Wir merken, das ist Dunkelheit, gell? Wir merken auch, wie das politisch Unruhe bringt. Wir merken, wie das Leute auf die Straße bringt. Wir merken, wie das Chaos reinbringt. Dreckige Wäsche waschen, sage ich jetzt mal. Ja? Das ist nicht gut. Gott sagt, beschäftige dich mit dem Guten. Bringe das Gute voran. Darauf sagte Jesus zu ihm, und das ist ein wunderschönes Bild. Ha! Ist diese Tasse innen drin sauber? Könnt ihr nicht wissen, gell? Von außen ist sie sauber. Von außen ist es eine saubere Tasse. Man könnte ja vom Äußeren aufs Innere schließen. Weißt du, ist ja nirgendwo getropft, ja? Man sieht nicht irgendwie Kaffeesatzreste. Man könnte denken, vom Äußeren her ist elegant, schönes Porzellan innen drin, wahrscheinlich gut gewischt, gut nachgespült. Und dann schauen wir rein und merken, irgendwie sind da irgendwelche Speisereste oder Getränkereste oder Milchschaumreste. Ist nicht so toll. Und Jesus redet zu den Pharisäern und sagt, ihr Pharisäer, ihr seid so verlogen. Ihr achtet darauf, dass ihr so außen, gell, alles so clean ist, alles sauber ist und schöne Anzüge tragt und hochgestochen redet. Man könnte sagen, Mensch, ihr Politiker, achtet darauf, dass ihr eine reine Weste habt, wenn ihr vor dem Kamera steht. Ne? Und dann erwischt man euch aber in einem Privatzimmer mit einem kleinen Mikrofon irgendwo auf einer Insel und merkt, dass was so aus euch rauskommt, wenn ihr denkt, da hört keiner zu, ist was ganz anderes. Und diesen Vorwurf macht Jesus den Pharisäern, sagt ihr Pharisäer, das, was bei euch innen drin ist und das, was außen ist, das stimmt nicht überein. Und er sagt, hey, im Licht zu sein, bedeutet, sich darum zu bemühen und sagen, Gott, hilf mir, dass ich außen und innen immer mehr dasselbe ist. Weil dann bekommen wir auch keine Probleme, gell? Du bekommst ja kein Problem mit deinem Ehepartner, wenn du, wenn er dabei ist, dasselbe redest, wie wenn er nicht dabei ist. Weißt du, wenn das Gleiche ist, dann vermeidest du viel Ärger. Dann musst du nicht denken, oh je, was ist, wenn deine Aufnahme mitgelaufen ist? Man würde sich das Leben ja viel einfacher machen, gell? Wenn das übereinstimmt. Und Jesus sagt zu den Pharisäern, ihr Pharisäer, ihr achtet auf das Äußere, aber wenn es auf euren Umgang mit den Leuten drauf ankommt, dann seid ihr ekelhaft, dann seid ihr verdreckt, dann seid ihr schmutzig oder unreif. Fand ich auch so toll, in diesem Interview, wie er gesagt hat, ich hatte das Verhalten eines Teenagers. Sagt sich, ja gut, aber warum hast du als Erwachsener das Verhalten eines Teenagers? Oder? Und ich hab so Äußerungen gemacht, die unter Alkohol und so, das war wie die Äußerung eines Teenagers. Sag ich, ja, warum hast du als Mann, der Opa ist, das Verhalten eines Teenagers? Warum gibt es da so Reifeunterschiede, ne, zwischen außen und innen? Hier sagt Jesus zu den Pharisäern, nicht so nett, auf Vers 39, ihr Pharisäer, achtet peinlich darauf, den Becher von außen und den Teller äußerlich zu säubern, doch innerlich seid ihr alles andere als rein, sondern voller Habgier und Bosheit. Wie dumm von euch! Hat Gott nicht das Äußere und das Innere geschaffen? Deshalb gebt den Bedürftigen, was ihr in eurer Habgier zusammenrafft. Und ihr werdet in allem rein sein. Doch es wird euch Pharisäern schlimm ergehen, denn ihr gebt zwar den vorgeschriebenen zehnten Teil, noch vom kleinsten Anteil eurer Einkünfte, doch die Gerechtigkeit und die Liebe Gottes vergesst ihr. Ihr sollt den zehnten Teil geben, das ist richtig, aber ihr dürft die wichtigsten Dinge dabei nicht außer Acht lassen. Jesus sagt, jawohl, der Zehnte gehört Gott, der Zehnte gehört in Gottes Hände, in die Kirche, in die Gemeinde, Halleluja. Aber wenn dein Herz dabei dreckig ist, wenn dein Herz dabei das eines Teenagers ist, unreif ist, ja, dann passt das eine zu dem anderen nicht dazu. Äußere Großzügigkeit bei gleichzeitig innerer Habsucht funktioniert nicht, wird von Gott entdeckt und kritisiert. Ich fand es auch interessant, dass es in diesem Skandal um Spenden ging, Spendenaffäre. Da hat der Typ eigentlich im Interview einer anderen Frau erklärt, wie man große Spenden gibt, um Einfluss zu nehmen. Ist ja auch interessant, ne? Ich gebe dir eine Spende, aber ich erwarte von dir Einfluss. Das ist eigentlich ein dreckiges Geschenk. Und dann sagst du, lieber Nachbar, ich schenke dir jetzt einen Baum für deinen Garten, aber ich erwarte dafür Punkt, 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 Punkt. Das ist eigentlich ein dreckiges Geschenk. Und so kritisiert er auch die Pharisäer und sagt, ihr gebt Gott ein Geschenk und gleichzeitig misshandelt ihr die Armen. Das ist dreckig. Also ihr erwartet eigentlich von mir, dass ich bei der Misshandlung wegschaue, weil ihr mir ja ein Geschenk gegeben habt. Und dann sagt Gott, so doof bin ich nicht. So doof bin ich nicht. Ich bin nicht blind auf dem einen Auge. Ja? Sondern Gott sagt, ich habe eben den Durchblick. Man sagt ja bei den Richtern, ne, die Justitia, die hat auf einigen Bildern die Augen verbunden, wenn er genau schaut. Das heißt, die Rechtsprechung sollte eigentlich unparteiisch sein, sollte blind sein für das Persönliche, sollte einfach klar entscheiden. Klar entscheiden kann nur Gott. Nur Gott hat den Durchblick. Nur Gott kann wirklich richtig richten. Wir Menschen, sagt die Bibel, richte nicht. Das ist interessant. Die Empfehlung an mich und dich ist, richte nicht, weil du wirst da drin versagen. Richte nicht, weil du wirst es nicht schaffen, alle Fakten zusammenzusammeln und die Neutralität zu bewahren und den Durchblick zu haben. Richte nicht die anderen, damit du nicht gerichtet wirst. Ja? Im Lukas lesen wir weiter, im 12,13, er sprach aber einer aus dem Volk zu ihm, Meister, sage meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teile. Interessant, gell? Da hat man versucht, Gott bei finanziellen Dingen einzusparen. Kann man auch so beten, Gott, bitte mach, dass mein Chef mir eine Gehaltserhöhung gibt oder keine Ahnung, Gott mach, dass beim Erbeteilen ich besser dastehe wie mein Bruder. Also Gott gibt mir mehr, Punkt, 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 im Grunde genommen. Ja. Und so sind die Menschen auch zu Jesus gekommen, haben gesagt, Jesus, kannst du nicht das Familienstreitproblem gerade klären und ein Machtwort sprechen und so wird es gemacht? Er aber sprach zu ihm, Mensch, wer hat dich zum Richter oder Erbschlichter über euch gesetzt? Wer hat mich zum Richter oder Erbschlichter über euch gesetzt? Und er sprach zu ihnen, seht zu und hütet euch vor aller Habgier. Und jetzt kommt ein Satz, der ist verblüffend. Denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Ich verspreche dir, diesen Satz wirst du nie über dem neuen Discounter stehen lesen. Du wirst nie zum McDonald's, zum Mediamarkt gehen und eine riesige Überschrift über dem Laden sehen. Niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Oder du gehst auf Amazon und da steht alles in Schwarz-Weiß. Wir haben geschlossen und unten drunter, niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Das wird nie passieren. Weil unser Zeitgeist ist genau die andere Botschaft. Du lebst davon, was du hast. Du bist, was du hast. Du hast deine Position in der Gesellschaft gemessen an dem, was du hast. Die Dummen, die zeigen es, ne? Die Schlauen, die machen es ein bisschen schlauer, die verstecken das, aber haben es dann trotzdem. Gibt ja so, je nachdem, wo man gerade gesellschaftlich ist, der eine lässt es raushängen, was er vielleicht gar nicht hat. Der andere versteckt es so gut, dass keiner auf die Idee kommt, dass er was hat, aber er hat ganz viel. Und trotzdem, ja, niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Sag Gott, sag, hey, das. Aber Gott, wenn wir nicht davon leben, von den Gütern, also wenn das nicht wirklich Leben ist, was ist dann Leben? Wenn der Schulabschluss, wenn das Abi-Zeugnis, wenn der Mastertitel, wenn die Berufserfahrung nicht das ist, was uns Leben gibt, Gott, was ist es dann? Was ist es? Oder der Familienstatus oder die große Familie oder wenn das nicht Leben ist, was ist es dann? Was gibt mir den Wert? Was preist mich ein? Bleibt die Frage offen und zum Glück gibt Gott da eine Antwort. Und dazu werden wir heute kommen. Die Habgier ist der Wunsch nach mehr. Es ist die Abhängigkeit von materiellen Dingen. Habgier, sie versteckt sich. Sie verdunkelt, sie benebelt uns. Der Materialismus passt zu unserem aktuellen Zeitgeist. Deswegen hinterfragt ihn niemand. Vielleicht kann man die Tür zumachen, wenn die Kinder runterrasseln. Also den Materialismus zu hinterfragen, haben wir vielleicht zu viel oder haben wir zu viel für uns oder geht es nicht zu viel um uns, das ist was sehr Seltenes. Vielmehr beschäftigen wir uns mit uns. Sind wir gesund genug? Machen wir genug für unsere Gesundheit? All diese Dinge, wo man am Ende ja was kaufen kann, gell? Wenn du hier in diesen Räumen unter der Woche ein Programm zum Thema gesund werden oder abnehmen hörst, ist der Raum voll. Ich meine, die Schränke hinten sind voll mit Artikeln, die du dann kaufen kannst. Die Leute gehen nicht aus diesem Raum mit dem Gefühl, ich muss gesünder leben, deswegen sollte ich vielleicht weniger essen. Na? Oder vielleicht weniger konsumieren. Oder vielleicht mich mehr bewegen, ohne dafür extra Geräte kaufen zu müssen. Sondern am Ende steht immer, dann kauf dieses Gerät oder kauf das Produkt. Das ist Materialismus. Wir leben in einer Zeit, da werden wir das nicht hinterfragen, weil es überall ist. Stell dir mal vor, in der Schule kriegst du so eine lange Liste, was dein Kind kaufen muss, um in den Wald zu gehen. Also mein Kind geht demnächst in den Wald. Damit mein Kind in den Wald gehen kann, soll ich über 200 Euro ausgeben für Dinge, damit er in den Wald gehen kann. Dabei dachte ich, er geht ja in den Wald, weil er ja nichts braucht. Wenn ich mich jetzt hinstellen würde als Papa und sagen würde, ich mache das nicht, weil ich bin als Kind auch in den Wald gegangen, weißt du, was ich dabei hatte? Die Klamotten, die ich bei mir hatte, das war's. Einen Rucksack habe ich erst mit 15 kennengelernt, dass es überhaupt sowas gibt. Wenn ich mich jetzt hinstellen würde und sagen würde als Eltern, ich bin ja dagegen, was meinst du, was dann los wäre? Müsste ich wahrscheinlich Gespräche führen mit verschiedenen Erziehern, mit der Kindergartenleitung, was, weil ich mich ja dagegen stelle. Ist schon verrückt, oder? Du wirst Papa und dann wird dir erstmal alles gesagt, was du fürs Kind anschaffen musst, damit du ein guter Papa bist. Dabei weiß ich, dass eigentlich das Kind nicht glücklich macht, gell? Sondern eigentlich die Zeit mit dem Menschen, die Zeit mit dem Kind. Aber der Materialismus ist ja so krass da. Und er sagt uns, wenn du das Spiel mitmachst, dann bist du wertvoll. Dann gehörst du dazu, bist du zumindest mal auf dem Level. Schon verrückt. Die Abhängigkeit von materiellen Dingen. Und die Habgier, die versteckt sich. Niemand lädt dies zu einer Party ein und sagt, hey, heute machen wir statt Tupper, machen wir heute mal Habgierabend. Wir reden mal über unsere Habgier. Komm, wir machen das 2 Stunden. Hey, wo bist du habgierig? Wo bin ich habgierig? Wo willst du mal mehr gegen deine Habgier ankämpfen? Wo hast du Schwierigkeiten mit deiner Habgier? Beschreib, ich erzähle dir meine Habgier-Probleme. Wir reden so über unsere Habgier. Hey, das wäre doch super, oder? Und am Ende verkaufen wir auch nichts. Man gibt auch keine Provision. Wir reden mal über unsere Habgier, um freier zu werden. Ja, ne? Das ist schon interessant. Die Frage ist, stellen wir uns, machen wir uns die Überlegung, hey Gott, wo kann ich großzügig sein? Mit meinem Geld, mit meiner Zeit, meinen Finanzen, mit allem. Wo kann ich Menschen helfen? Wo kann ich Freunden helfen? Wo kann ich die Gemeinde unterstützen? Auch das. Ich meine, ich habe die Geschichte erzählt, dass die das Ding gekriegt haben, aber am Ende mussten auch irgendjemand die 42.000 bezahlen, damit das weitergeht und die Renovierung und. Ich habe mich letztens gefragt, haben wir auch mit dem Pastor diskutiert, wie ist es so, wenn man so als Gemeindeglied dann so ein Haus renoviert? Wem gehört das dann? Und dann haben wir festgestellt, es gehört Gott. Weil wir machen es ja für Gott, wir stecken das Geld da rein, wir machen diese Immobilien, was auch immer, wir bauen diese Gotteshäuser und die gehören Gott. Wir können dann nicht später sagen, Moment mal, ein Fünftel davon gehört mir. Oder ein Zehntel davon gehört mir, ich nehme das Stück aus der Mauer mit. Das ist aber was Gesundes, oder? Da steht etwas da, was wir losgelassen haben. Ich habe in meinem Leben so 3 Gemeindehäuser mitgebaut oder umgebaut und ich finde es irgendwie cool, dass die Gemeindehäuser Leuten dienen und irgendwo sind und Menschen da von Gott hören und dass man sich da, dass man das, ja, dass es nur existiert. Dass es einen guten Zweck dient. Das war ein gutes Opfer. Die Frage ist, könnte ich nicht wesentlich großzügiger sein? Wenn ich dieses oder jenes nicht bräuchte, dieses Abo oder jenes kündigte oder abbestellen würde, oder dieses und jenes, was ich vielleicht gar nicht brauche, was in meinem Keller steht, verkaufte. Was steht alles in unserem Keller, wo die Leute nach uns sich fragen würden, warum hat er das nicht weggeschmissen oder verkauft? Ey, was horten wir alles, gell? In meiner Nachbarschaft, da ist einer, der hat, glaube ich, so 6 alte Autos vor dem Haus stehen, die verdrecken den ganzen Garten, so alte Dinge. Irgendwie hängt sein Herz danach, gell? Der bringt es nicht weg oder verschrottet es nicht. Braucht kein Mensch. Ich habe gehört, vor 20 Jahren stand das Zeug schon da. Braucht kein Mensch. Aber wir horten, gell? Manche machen es vielleicht mit Briefmarken, die sind kleiner, aber auch teurer. Schnell merken wir wollen uns diese Fragen nicht stellen, wir wollen auch nicht darüber nachdenken. Muss ich so viel Geld für Handy, Elektronik ausgeben, für Kleider, für Möbel, was auch immer? Geld hat die Macht, uns daran zu hindern, uns Fragen zu stellen. Fragen darüber, wie wir unser Geld verdienen und wie wir es ausgeben. Ich finde, das sind knüppelharte Fragen. Wenn du Geld ungern ausgibst, wenn du es nicht gerne siehst, wie Geld dein Konto verlässt, wenn es dir schwerfällt, Geld zu spenden, ohne etwas dafür zu kriegen, weil letztendlich kriegen wir ja nichts dafür, also nichts, was wir irgendwie dagegen buchen können. Wir kriegen ja keine Schuldscheine oder so, wenn wir spenden. Das war das Problem bei den Pharisäern, das ist auch das Problem bei dieser Affäre jetzt in Österreich. Ne? Da hieß es ja Spenden gegen Leistung, aber wenn du wirklich spendest, dann kriegst du ja nichts dafür erstmal. Da hast du weniger. Du musst vertrauen, dass das irgendwie Sinn macht. Dass es einem höheren Sinn dient. Je mehr wir verdienen, je höher wir wirtschaftlich aufsteigen, desto mehr sehen wir Menschen, die weniger haben als Menschen, die unter uns sind. Hat es irgendjemand schon von euch mal bemerkt in seinem Leben? Also je mehr wir verdienen, je mehr wir haben, desto mehr passiert es, dass wir Menschen, die weniger haben, als wir automatisch irgendwo unter uns sehen. Habt ihr das schon mal erlebt? Vielleicht bist du mit jemandem zur Schule gegangen und nach 15 Jahren triffst du ihn und merkst du, du hast Familie, hast ein Haus, hast Kinder, bist zufrieden und derjenige dümpelt noch irgendwo rum. Und schon denkst du so innerlich, Mensch, hab ich's gut. Und irgendwie habe ich es besser umgesetzt als sie oder er oder was auch immer. Ne? So irgendwie ganz automatisch passiert das. Und wie können wir diese schlechte Macht des Geldes in unserem Leben brechen, zerbrechen? Matthäus 6, Vers 20 sagt uns, sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen können und Diebe nicht einbrechen oder stehlen können. Sammelt euch Schätze im Himmel. Die Bibel sagt uns, dass jeder Schatz außer Jesus will, dass wir unser Leben eigentlich dafür hingeben. Also Menschen sind bereit, in unserem Land für vielleicht ihr Haus, die Gesundheit zu opfern. Ich mache das alles selbst, bis es mir perfekt ist. Ich opfere meine Gesundheit dafür. Männer sagen das oft so, ne? Ich, nach Feierabend und Wochenende, ich opfere alles dafür. Letztendlich sagen sie, sie würden ihre Gesundheit dafür opfern, damit es richtig gut wird. Oder vielleicht sagt der Chef, du kannst aufsteigende Karriere, aber ich erwarte deine Wochenenden. Oder ich erwarte Überstunden. Und wir sagen, jawohl, für das sind wir bereit zu opfern, in der Hoffnung, dass es vielleicht irgendwie besser, später entspannter wird. Wir sind immer bereit, mehr zu geben, gell? Und Jesus macht genau das Umgekehrte. Er sagt, für mich bist du so wichtig, dass ich für dich alles gebe. Für mich bist du so wertvoll, dass ich für dich mein Leben gegeben habe. Dein Wert hängt nicht davon ab, was du schaffst, was du machst, wie viel du gibst. Dein Wert hängt davon ab, was Jesus für dich gemacht hat, dass Jesus für dich sein Leben gegeben hat. Das heißt, wenn morgen durch Bad Dürkheim irgendein großer Fluss durchschwimmt, dein Haus weg ist, dein Auto weg ist, dein Besitz weg ist, dein Arbeitsplatz weg ist, hat sich der Wert von deiner Person bei Gott überhaupt nicht geändert. Deine Nachbarn würden sagen, die arme Sau, das Haus ist weggeschwemmt, jetzt musst du auf der Straße wohnen, jetzt hat er keine Arbeit, vielleicht wäre sogar auch unsere Gesundheit beschädigt und wir fragen uns, was bin ich noch wertvoll? Und Gott sagt, hey, egal was da passiert, dein Wert in meinen Augen, der verändert sich überhaupt nicht. Weil dein Wert konstant ist, weil ich für dich bezahlt habe. Ich habe mein Bestes für dich gegeben. Ich will nicht, dass du für mich irgendwas, ne, weggibst, dich wertvoll machst in meinen Augen, dich hocharbeitest, ein neues Level erreichst. Sondern ich habe meinen Sohn, sagt der Vater, ich habe meinen Sohn für dich gegeben. Höher wird's nicht kommen. Ist doch der Hammer, oder? Höher wird es nicht kommen. Das, was am Kreuz passierte, finde ich auch interessant. Jesus, er wurde am Kreuz ausgezogen, sagt uns die Bibel. Er wurde entkleidet, ihm wurde materiell alles weggenommen. Ihm wurde eigentlich auch ein Stück weit die Würde weggenommen. Gell? Die haben ihn ins Gesicht geschlagen, angespuckt. Menschlich gesehen haben die mir alles genommen. Geistig, könnte man auch sagen, wurde ihm viel weggenommen. Er hatte ja kein Ansehen mehr. Er schrie zum Vater, Vater, wo bist du? Ja, die Entfernung war auf einmal da zum Vater. Auch das, die Nähe vom Vater, die er immer hatte, wurde ihm für eine kurze Zeit weggenommen. All sein geistliches Vermögen, all das. Und dann schaut er mich und dich an und sagt, hey, das ist mein Schatz. Die sind mir alles wert. Für die lohnt es sich zu sterben. Wenn ich alles geben muss, um diese Menschen zu gewinnen, dann mache ich es. Dann macht das für mich Sinn, dann rechnet sich das für mich. Ist doch Hammer. Jesus schaut dich an und sagt, für dich alles zu geben, das rechnet sich für mich. Und auf einmal hebt er uns in einen ganz neuen Status. Und 1. Petrus 2, Vers 9 beschreibt das so und das ist dieser neue Status, den Jesus uns gibt. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, das königliche, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Hey, guckt dir mal die Wahlplakate an. Raus mit den Ausländern, Deutschland, den Deutschen, der ganze Käse. Und Jesus sagt, du bist das auserwählte Geschlecht. Wer denn? Da redet er nicht von den Juden, da redet er nicht von den Römern, da redet er nicht von den Griechen. Er sagt, du bist das auserwählte Geschlecht. Und weiter sagt er, du bist das Volk des Eigentums. Wir pochen ja so auf unser Eigentum. Ne? Wir wollen ja nicht unser Eigentum mit den Ausländern teilen, weil die wissen nicht, ob die es richtig machen werden, ob wir am Ende nicht schlechter dastehen. Das ist ja unser Eigentum. Oder das unserer Eltern oder Großeltern oder unserem Volk. Also Jesus sagt, du bist das Volk des Eigentums. Aber eines Eigentums, das die Motten nicht fressen können. Das im Himmel ist. Das ist Eigentum. Es geht nicht darum, was im Grundbuch eingetragen ist, sondern was in dem Buch des Lebens eingetragen ist. Das ist das wahre Eigentumsbuch. Und du musst auch nicht bippern, wenn du irgendwann erben wirst, was wohl in dem Testament steht. Weil Jesus sagt, du kannst jetzt heute erfahren, was in dem Testament steht. Du kannst heute wissen, du bist ein Kind Gottes. Du kannst heute die Sicherheit wissen, haben, dass Jesus in deinem Leben ist. Du kannst heute die Sicherheit haben, dass du ein auserwähltes Geschlecht bist, dass du Erbe bist von den Dingen, die Gott vorbereitet hat. Das ist doch viel besser. Eine vorgezogene Testamentseröffnung ist doch viel besser, oder? Gib keine schlechten Gefühle. Gib keinen Neid gegenüber den anderen Geschwistern. Auch toll, oder? Gott sagt nicht, in der Gemeinde werde ich die machen und die machen und die werde ich besser positionieren und die werde ich noch ein bisschen aufbauen und die Unterschicht, die werde ich so lassen, wie sie sind. Die Dummen und die Schlauen. Sagt er nicht. Er vergibt sein Eigentum an alle. Alle gleich. Alle bekommen Erbe. Leute, das würde uns so befreien, oder? Wenn wir das leben und glauben würden und diese Streitigkeiten, die in der Politik sind, zwischen den Parteien, wenn so ein Linker verstehen würde, dass Gott ihn liebt und wenn auch so ein Rechter verstehen würde, dass Gott ihn einfach liebt, dass er um sein Eigentum keine Angst haben braucht, wenn er das Eigentum bei Gott hat und die Mitte sowieso, wären wir doch viel entspannter. Da könnten wir auf unsere Wahlplakate draufschreiben, wofür wir eigentlich sind, statt nur wogegen. Dein Schatz im Himmel. Jesus sagt, hey, alles verlasse ich, um bei euch zu sein. Wie gehen wir mit den Reichen um? Wie können wir, Test an dich, wie können wir testen, ob wir unseren geistlichen Wert kennen, von dem wir gerade gesprochen haben? Wenn wir gegenüber Menschen, die materiell mehr haben als wir, nicht mehr neiden. Wenn wir nicht neidisch sind auf die, die wirklich es geschafft haben, die es wirklich zu was gebracht haben, deren Häuser dreimal größer sind wie unsere, deren Autos dreimal so viele PS haben wie unsere, was weiß ich, ja? Wie können wir es schaffen zu merken, hey, wo ist unser Herz, wenn wir da nicht neiden? Wenn du reiche Leute nicht magst, wenn du dich als über ihnen ansiehst, weil du denkst, naja, geistlich bin ich über ihnen. Weil bei mir geht es ja nicht nur um Materialismus, so wie bei denen. Bei mir geht es auch um innere Dinge, um geistliche Dinge. Bei denen geht es ja nur um Materialismus. Die leben ja nur für den Mammon. Aber ich, Leute, dann fehlt uns auch Demut, gell? Dann sind wir, was Demut angeht, auch nicht wirklich gereift. Dann sagt Jesus, hey, irgendwie ist dein Herz unfrei. Du denkst, nur weil sie mehr haben als du, müssen die irgendwas Krummes gedreht haben, gell? Müssen die über Leichen gegangen sein, wurden mit einem goldenen Löffel gefüttert und. Jesus sagt, hey, lass das los. Meinen Wert hast du in mir und der andere Mensch kann seinen Wert in mir haben. Und höher geht's nicht. Und ich habe gemerkt, das geht auf so viele Punkte, gell? Das ist nicht nur Geld. Geld ist zu flach. Dann gibt es die mit den Kindern, die dann so runterschauen auf diejenigen, die keine Kinder wollen. Dann gibt es die, die keine Kinder kriegen können. Die schauen dann oft mit Neid auf die, die eins nach dem anderen kriegen, wie Kaninchen. Versteht ihr? Schon verrückt. Ich habe mal mit einer Frau gesprochen, die keine Kinder bekommen konnte. Und die hat gesagt, ich kann auf keinen Kinderspielplatz mehr gehen. Ich habe Hass. Sag, ich habe Hass in mir. Da siehst du die von außen, die Hartz-IV-Frau, die hat wie die Kaninchen, eins nach dem anderen. Die kümmert sich gar nicht um die. Ja? Und ich hätte ja gerne und kann gar nicht. Ich würde ja alles geben. Und ich kann gar nicht. Und sag, ich habe einen Hass in mir. Das ist schon krass. Können ja unterschiedliche Dinge sein. Gell? Wir dürfen es ja nicht aufs Materielle betrachten. Oder die eine sagt, hey, ich bin Single und find's doof. Ich hätte gerne eine Beziehung, hätte gerne jemanden an meiner Seite. Und da sehe ich wieder irgend so ein Pärchen. Und das erfüllt mich mit Unzufriedenheit. Das Thema ist, wie werde ich zufrieden? Hey, ich glaube, die Zufriedenheit kommt dadurch zu merken, hey, Jesus liebt dich, Jesus will dich. Er hat alles für dich gegeben und du bist unwahrscheinlich wertvoll in seinen Augen, egal wo du stehst. Ungeachtet dieser Dinge, die du hast. Die machen den Wert nicht aus. Aber uns wird ja gesagt, das macht den Wert aus. Das ist so schwer, gell? Wir hören das einmal in 15 Minuten sonntags in der Predigt und dann hören wir es 6 Tage die Woche ständig ganz anders. Gell, es ist so schwer, das anders zu verstehen. Und dann der Umgang mit den Armen, das ist die letzte, vielleicht die vorletzte Frage. Wenn wir Leute sehen, die ganz wenig haben oder die es zu nichts gebracht haben oder die es verschleudert haben, fällt es uns schwer, auf sie zu respektieren, zu achten und zu sagen, Mensch, ja. Und sagen, hey, die sind genauso wertvoll in Gottes Augen wie ich. Die sind genauso wertvoll in Gottes Augen wie du. der Mann oder die Frau, die vielleicht jeden Tag da draußen im Stadtpark sitzt mit der Bierflasche und sich immer die Birne wegkippt, die sind genauso wertvoll in Gottes Augen wie ich. Obwohl die nichts anderes machen, als den ganzen Tag nur zu trinken. Menschlich gesehen fällt mir das schwer, so zu sehen. Ja? Und dann zu sagen, doch, diese Menschen haben einen Wert in Gottes Augen. Der ist ja genauso für die gestorben. Der möchte die ja genauso haben. Der möchte genauso, dass die den Weg zu ihm finden. Schon crazy. Und dann Großzügigkeit. Das dritte. Lukas 11, 34. Dein Auge ist das Licht des Leibes. Wenn du, dein Auge gesund ist, so ist dein ganzer Leib Licht. Wenn es aber böse ist, ist auch dein ganzer Leib finster. Wo bekommen wir das Auge der Großzügigkeit? Das Auge, das nach Möglichkeiten sucht, Menschen zu helfen, das nach Möglichkeiten sucht, großzügig zu leben. Freunde, Nachbarn, Gemeinde, ständig am Schauen, wo kann ich großzügig sein? Wo bekomme ich die Möglichkeit zu geben, wegzugeben? Wie schaffen wir es, dass unsere Beziehung zu Gott nicht nur geistlich, sondern auch wirtschaftlich gelebt wird? Dass es auch auf unserem Konto irgendwie eine Auswirkung hat, dass wir sagen, hey, ich bin großzügig. Nicht nur, ich bin großzügig im Herzen. Genauso wie ich lobe Gott im Herzen, aber nicht tatsächlich. Sagen, hey, ich bin großzügig, aber nicht nur im Herzen, sondern auch mit meinem Leben, mit meinen Mitteln. Jesus Christus sagt, ich liebe dich und deswegen sollst du auch andere lieben. Das würde aber bedeuten, dass es uns auch etwas kosten darf. Dass es auch ein Opfer sein darf. Und darüber redet Jesus ja ganz viel, über die Witwe am Opferkasten, wo er sagt, die hat wenig gegeben, aber die hat nicht aus ihrem Überfluss gegeben, sondern die hat ein Opfer gegeben. Und deswegen schätzt es Gott mehr, weil die Pharisäer, die haben aus ihrem Überfluss gegeben und ist auch noch mit dem Geldschein gewedelt. Und die Witwe hat quasi aus ihrer Not gegeben und das hat Gott ganz anders eingestuft. Ich möchte abschließen mit einem schönen alten Brief aus dem 5. Jahrhundert. Das sind jetzt 1600 Jahre ungefähr her. Da hat ein gewisser Diogenes Christen erwischt mit einem Mikro in einem Zimmer auf Ibiza und hat über sie einen Bericht verfasst. Nein, da hat ein Diogenes, ein nichtgläubiger Geschichtsschreiber, hat über Christen geschrieben im 5. Jahrhundert. Mal gucken, was er über die schreibt. Als Staatsbürger teilen sie alles mit allen. Und dennoch erleiden sie alle Dinge genauso wie ein Ausländer. Jedes fremde Land wird für sie zur Heimat und sie machen sich nichts aus ihrer Volksabstammung. Sie heiraten wie alle anderen, sie zeugen Kinder, aber sie bringen keine Kinder um. Sie teilen ihren Tisch mit Fremden, aber nicht ihr Ehebett. Sie gehorchen den Gesetzen des Landes, aber ihre Treue geht weit über das Gesetz hinaus. Sie lieben alle Menschen und werden von allen verfolgt. Sie sind arm und dennoch machen sie die meisten reich. Ihnen mangelt es an vielen Dingen. Und dennoch sind sie mit allem zufrieden. Sie werden beschimpft und dennoch verhalten sie sich ehrenvoll. Hammer, oder? Sag, Herr, bring uns dahin, oder? Bring mich dahin, dass wir von dem, was uns umgibt, Zeitgeist und so weiter, einfach einen klaren Blick haben. Uns an das Wort Gottes halten und sagen, Herr, hilf mir wirklich, einen guten Weg zu gehen mit dir. Bei den Wahlen für das Gute zu sein, ja. Es geht viel wichtiger als die Wahlen ist der Alltag, gell? Wahlen alle 4 Jahre, da irgendwas anzukreuzen. Hey, im Alltag, ne? Die 4 Jahre dazwischen, zwischen den Wahlen, das ist viel wichtiger als der eine Tag, finde ich. Hey, lass uns das leben. Ich möchte zum Schluss beten und dich auch ermutigen zu beten. Jesus, hilf uns, ein gesundes Auge zu haben. Hilf uns, großzügige Menschen zu sein. Hilf uns, Großes zu vollbringen, was in deinem Auge Großes ist. Und es ist vielleicht das Kleine, wo keiner sieht. Es ist vielleicht das Kleine, was in der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen wird. da wo wir uns kümmern, da wo wir da sind für andere, da wo wir ein gutes Wort für andere haben, da wo wir einen Trost haben, wo wir uns um die kümmern, um sich vielleicht keiner kümmert. Herr, hilf uns zu verstehen, was wertvoll ist und was wertlos ist. Hilf uns, das für uns neu zu definieren. Hilf uns, uns zu erwischen, wo wir habgierig sind. Und hilf uns zu wachsen, wo wir noch nicht großzügig sind. Herr, hilf uns, wahnsinnig große Schätze anzusammeln bei dir. Herr, dass wir eines Tages bei dir sind und da haben wir ganze Schatzkammern voll, die auf uns warten. Dinge, die wir zu Lebzeiten angesammelt haben, aber nicht hier auf der Erde, sondern im Himmel. Und ich glaube, das werden vor allem Gesichter von Menschen sein, in deren Leben wir uns investiert haben. Ich glaube, das werden diese Schatzkammern sein. Ganz viele Menschen, die uns freudig empfangen, die uns freudig begrüßen, die uns Hallo sagen. Bring uns dahin, Jesus, ich bitte dich darum. Danke, dass du meinen Wert bestimmt hast, dass du unseren Wert bestimmt hast und dass dieser Wert nicht schwankt, dass es keine Aktie ist, sondern dass er festgeschrieben ist. Hilf uns, das zu verstehen, das zu glauben, dem zu vertrauen. Halleluja.